Höre Israel ist der Name unserer Sendereihe, in der wir uns mit den Bibeltexten vom Sonntag auseinandersetzen. Und dazu heiße ich Sie jetzt wieder herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Und dazu sind wir heute wieder mal mit Israel verbunden, denn von dort aus gestalten Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und seine Frau Luisa diese Sendung. Sie helfen, die Bibelstellen vom kommenden Sonntag besser zu verstehen und aufzunehmen. Grüß Gott an Sie beide ins Heilige Land.
Ja, grüß Gott nach Balderschwang. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sind.
Sie haben eine Fachausbildung für biblische Theologie und christliche Archäologie in Jerusalem absolviert und in Rom Ihren Doktor in biblischer Theologie gemacht und arbeiten momentan als freier Schriftsteller, Journalist und Reiseleiter. Ihr neuestes Buch als Schriftsteller, das in Kürze im B&B Verlag erscheinen wird, heißt »Auch Gott hat so seine Schwächen« und der Untertitel »Erstaunliches über den Herrn des Himmels und der Erde«. Ich denke, in diesem Buch schreiben Sie, Herr Dr. Fleckenstein, selbst, was Sie in Ihrem Leben mit Gott und mit den Menschen beobachtet, ja, erfahren haben. Auf dem Buchcover steht, als der in Anführungsstriche heruntergekommene Gott verließ Jesus vor 2000 Jahren seinen Himmel. Ein Stall wurde der Kreissaal für das göttliche Baby. Gott ist parteiisch. Seine Option gilt nicht in erster Linie den Frommen und Gesetzestreuen, sondern den diskriminierten, unterprivilegierten und den behinderten Menschen. In Jesus überschreitet Gott Grenzen, weil er nicht ein begrenzter Gott ist, der sich auf ein Land, ein Volk oder eine Region beschränkt. Weil er eine total unvernünftige Schwäche für die ganze Menschheit hat. Passend sehr gut für das Jahr der Barmherzigkeit dieses Buch, und das wird auch besonders in den Psalmen im Alten Testament immer wieder zum Ausdruck gebracht. Gott erweist sich als der Gnädige und Barmherzige am Menschen. Wir werden jetzt von der Heiligen Messe vom kommenden Sonntag, den 6. Sonntag der Osterzeit, dem Psalm 67 näher unter die Lupe nehmen, der zwischen den zwei Sonntagslesungen seinen Platz gewöhnlich hat und der vom Dank für den Segen Gottes spricht. Und dann noch das Sonntagsevangelium, das ist dann entnommen aus dem Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, in dem Jesus seine Jünger und auch uns heute indirekt anfragt, ob wir ihn wirklich lieben. Da steht nämlich, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also der Prüfstein könnte für jeden von uns heute so ausschauen, am Wort festhalten, das heißt erst einmal sein Wort überhaupt hören, sich mit seinem Wort beschäftigen, wie wir es jetzt hier in dieser Sendung tun, und dann resultiert unsere persönliche Entscheidung, die Entscheidung von jedem jetzt, der diese Sendung auch hört, wollen wir daran festhalten oder nicht. Nun, das setzt ein Hören mit dem Herzen voraus, und darum bitten wir jetzt in einem Gebet, das Dr. Karl-Heinz Fleckenstein für uns spricht, um den Heiligen Geist.
Herr, wir danken dir, dass dein Segen uns auf allen Lebenswegen begleitet. Gib uns die Kraft, unsere Mitmenschen immer zu segnen, auch jene, die Gewalt anwenden und sich gegen deine Ordnung stellen. Denn Segnen heilt Wunden, sowohl bei Tätern als auch bei Opfern. Wir danken dir, dass wir deinen Segen mit anderen Menschen teilen dürfen. Dein Angesicht leuchtet wie die Sonne über Gute und weniger Gute. Schenke uns die Gnade, eine Leuchtspur zu sein in dieser oft dunklen Welt. Lass in unserer Umwelt ein Stück Reich Gottes gelingen, nach der neuen Weltordnung, die Jesus bei seiner Bergpredigt, die du uns als Auftrag hinterlassen hast. Amen.
Amen. Dann hören wir jetzt den Psalm aus der Heiligen Messe vom kommenden Sonntag, dem sechsten Sonntag der Osterzeit. Das ist der Psalm 67, beziehungsweise Teile aus diesem Psalm. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg erkannt wird und unter allen Völkern sein Heil. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest den Erdkreis gerecht. Du richtest die Völker nach Recht und regierst die Nationen auf Erden. Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. Es segne uns Gott, alle Welt fürchte und ehre ihn. Freitagnachmittag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie sind dabei in der Sendung Höre Israel. Wir bereiten uns gemeinsam auf den kommenden Sonntag, den sechsten Sonntag in der Osterzeit vor, haben jetzt vor der Musik den Psalm 67 bzw. Teile daraus gehört und hören jetzt einige Worte von unserem heute eingeladenen Referenten aus dem Heiligen Land, aus Israel, genauer gesagt aus Jerusalem, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Wir sind gespannt jetzt auf Ihre persönlichen Gedanken.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, bei unserem Psalm 67 steht an erster Stelle der Wunsch, Gott sei uns gnädig. Der Wortlaut ist ganz ähnlich wie im Aaronsegen im vierten Buch Mose. Dort aber spricht ein Priester zu einem einzelnen Israeliten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht zu dir leuchten und sei dir gnädig. Im Psalm 67 jedoch ist die Richtung umgekehrt. Hier redet die Gemeinde und bittet in der Wir-Form. Gott sei uns gnädig und segne uns. Diese gnädige Zuwendung Gottes zu uns Menschen ist die Voraussetzung für allen Segen. Der Psalmist hat wohl die Erfahrung gemacht, dass das Verhalten unter den Menschen dunkel, unbarmherzig und grausam sein kann. Ohne einen gnädigen Gott bliebe die Welt in Friedlosigkeit. Aber er wendet sich als guter Vater uns wohlwollend zu. Er steht zu uns als unser Beschützer und Freund. Er nimmt uns so an, wie wir sind, mit all unseren Stärken und Schwächen. Der Psalmist fährt fort, Gott segne uns. Was meint eigentlich diese Bitte? Das deutsche Wort segnen kommt ursprünglich vom lateinischen signare. Das bedeutet ein Zeichen machen oder etwas einschneiden. Es ist das, was Verliebte manchmal tun, wenn sie ihre Liebe festhalten wollen. Sie schnitzen ein Herz und ihre Initialen in die Rinde eines Baumes. Sie machen ein Zeichen, das von ihrer Liebe spricht. Es ist ein Liebeszeichen, das die meisten Leute im Vorübergehen übersehen. Doch die beiden Liebenden werden auch noch Jahre später nie ganz ohne Herzklopfen wieder von ihrem Baum stehen. Ähnlich verhält es sich mit dem Segen Gottes. Gott prägt seine Liebe in unser Leben. Wer gesegnet ist, steht unter dem Zeichen von Gottes Liebe und unter seinem Schutz. Indem Gott uns segnet, schenkt er die Fülle des Lebens und Frieden. Auch wir dürfen als Menschen einander zum Segen werden. Segen von Gott empfangen heißt, ich bin gemeint, ich bin gemeint, ich bin es wert, dass er mich anschaut. Ich werde bei meinem Namen gerufen. Wenn ich um Segen bitte, bin ich nicht allein. Ich gehöre zum Volk Gottes, das wir sagt. Deshalb sollen wir den Segen nicht für uns allein behalten. Wir dürfen ihn mit anderen Menschen teilen. Der Segen ist nichts Exklusives. Er will alle erreichen. Der Psalmist betet dann weiter. Gott lasse über uns sein Angesicht leuchten. Vielleicht dachte er bei dieser Formulierung an einen Sonnenaufgang. Wie die Sonne die Schatten der Nacht vertreibt, so möge Gottes Liebe über unser Leben aufgehen und scheinen. Er möge sich uns zuwenden, möge uns freundlich anblicken. Er möge sich über uns freuen. Vom hebräischen Wortlaut her ergibt sich noch ein anderer Zusammenhang. Wenn die glücklichen Eltern ihr Kind zum ersten Mal anschauen, dann leuchtet ihr Angesicht. Ihr Gesicht spiegelt die Freude über ihr neugeborenes Kind wider. Und mit der Zeit beginnt der Säugling zu lachen, weil ihn seine Eltern immer wieder anstrahlen. Ganz ähnlich verhält es sich bei Gott. Er ist unser Vater und wir dürfen seine Kinder sein. Gott ist glücklich, wenn er uns sieht. Wenn er uns anschaut, möge die Freude sein Gesicht aufleuchten lassen. Und diese Freude Gottes soll uns wärmen und glücklich machen. Jeden Einzelnen, jede Familie, die Gesellschaft und die ganze Schöpfung. Damit leuchtet Gottes Angesicht in der Begegnung mit uns Menschen. Eine gute Begegnung hat immer etwas mit dem Gesicht zu tun. Ich bin eine einmalige Person. Gott darf mein Gesicht sehen, so wie es geprägt ist im Laufe meines Lebens, durch alte Erfahrungen und aktuelle Ereignisse. Alles, was sich auf meinem Gesicht ausdrückt, an Gefühlen und Gedanken, an Freuden und Sorgen. In dieser Begegnung mit Gott möchten wir wissen, wie er auf uns schaut. Die Bibel beschreibt nie, wie das Gesicht Gottes aussieht, und doch braucht sie oft dieses Wort, wenn sie von ihm redet. Sie will damit sagen, wie Gott für uns in der Begegnung mit ihm da ist. In Freundlichkeit, in Liebe, Güte, Gnade, in liebevoller Zuwendung. Dann heißt es weiter, die Nationen sollen sich freuen und jubeln. Welch eine großartige Vision. Der Psalmist wünscht, dass nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker voller Freude Gott preisen. Und das nicht nur einmal oder vorübergehend, sondern ständig. Dieses Ziel ist so wichtig, dass es auch im 6. Vers wiederholt wird. Es sollen dir danken die Völker, o Gott, es sollen dir danken die Völker alle. Mit diesen Worten reißt der Psalm eine Tür weit auf. Denn damit geht der Blick über alle Grenzen der Nationen hinaus. Menschen aus allen Völkern sollen Gott kennenlernen. Sie sollen ihm danken für seinen Segen. Das Zeichen des Segens Gottes soll auf der ganzen Erde gesehen werden, in einer Welt, in der Undankbarkeit und Unzufriedenheit den Ton angeben wollen. Dann heißt es, weil Gott den Erdkreis gerecht richtet, sollen das Klagen der Rechtlosen, das Wimmern der Hungernden und das Schreien der Gequälten ein Ende nehmen. Ja, mit Jesus hat diese Friedensvision alle Völker der Erde erreicht. In seiner Bergpredigt stellt er uns als der neue Mose die Maßstäbe des Friedens klar vor Augen, wenn er sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. In dieser neuen Weltordnung lässt Gott Gerechtigkeit walten, in der es keine Privilegien der oberen Schichten mehr gibt. Auch die Kleinen und Schwachen sollen Heil erfahren. Dieses Völkerrecht schafft unter den Nationen Frieden und Ordnung. Es dominieren nicht mehr die Stärkeren. Die Gewalt hat nicht mehr das letzte Wort. Wenn wir jedoch in unsere Welt hineinschauen, können wir doch nicht übersehen, dass unser Psalm nicht schon die volle Realität dieser Weltordnung widerspiegelt. Deshalb erbittet und erhofft der Psalmist, dass sich die Völker sich der von Gott gefügten Weltordnung unterstellen. Erst dann wird die Erde einen so guten Ertrag ergeben, dass alle Menschen in Frieden leben können. Darin liegt eine große Hoffnung für die Zukunft unserer Welt. Die Erde ist in den Augen nach dem Willen Gottes so reich, dass sie auch die kommenden Generationen ernähren kann. Deshalb sollten wir uns hüten vor einem egoistischen Abbau der natürlichen Ressourcen und damit vor einem räuberischen Verhalten auf Kosten kommender Generationen. Wenn uns dies gelingt, sind wir ein wahrer Segen für die künftigen Generationen auf der ganzen Welt. Es segne uns Gott, alle Welt fürchte und ehre ihn, heißt es am Ende unseres Psalms. Segen erwartet Antwort. Nicht in dem Sinne von du und des, ich gebe, damit du gibst, wie es in einem lateinischen Sprichwort heißt. Gott schenkt Liebe und Gnade total einseitig, von sich aus, ohne jede Vorleistung. Darum ist Ehrfurcht die einzig richtige Antwort auf den Segen Gottes. Diese Ehrfurcht vor Gott befreit von der Überheblichkeit, als seien wir die Herren dieser Welt, als dürften wir uns selber zu Schöpfern des menschlichen Lebens machen. Wir sind Gottes Beauftragte. Wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Und das mit Fantasie und Kreativität für das Neue und mit der Treue zum Bewerden. Diese Fülle des Reichtums an Gaben und Begabungen in allen Völkern ist der Grund genug, immer wieder unseren Gott dafür von ganzem Herzen zu danken.
Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium vom kommenden Sonntag, den 6. Sonntag der Osterzeit. Wenn Sie mitlesen wollen, schlagen Sie bitte jetzt das Johannesevangelium auf im 14. Kapitel, die Verse 23 bis 29. Nachdem ich das Evangelium vorgetragen habe, hören wir dann die Auslegungen von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Übrigens haben Sie auch die Möglichkeit, hier anzurufen in der Sendung und Ihre eigenen persönlichen Gedanken zum Wort Gottes oder zu den Auslegungen mit beizutragen, hier mit anderen zu teilen oder auch Fragen zu stellen unter der 089-517-008-008. Wer ein DAB Plus Radio hat, sieht das auch in dem Text der Sendung eingeblendet, die Hörertelefonnummer, die 089-517-008-008. Wir freuen uns jederzeit über Ihren persönlichen Beitrag. Jetzt der Evangeliumstext. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.
Was Jesus beim Abendmahl zu seinen Jüngern gesagt hat, das will er auch heute uns ins Herz schreiben. Es sind seine Abschiedsworte, um die Seinen auf die Katastrophe der kommenden Stunden vorzubereiten, ihnen Hoffnung zu geben für die Zeit nach diesem Leiden, das sie noch nicht verstehen können. Jetzt ahnen sie nur, es geht um Abschied. Sie werden den geliebten Meister verlieren. Sie werden allein sein mit ihrem Auftrag an die Menschen und an die Welt. Genügt ihnen diese Verheißung? Ich bin bei euch alle Tage. Ich sende euch den Heiligen Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. In den nächsten Stunden bleibt ihnen nur die Angst, Flucht, Verleugnung, Verzweiflung. Erst später verstehen sie, dass nicht das Ende seiner Geschichte gewesen ist. Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Das hat die Jünger mit neuer Hoffnung erfüllt. Und doch, Jesus war für sie nicht mehr greifbar. Auch wir stehen heute in einer ähnlichen Situation wie die Jünger damals im Abendmahlsaal. Auch zu uns sagt Jesus, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gerade dann, wenn bei uns alles schief zu laufen scheint, wenn uns der Heilige Geist an die Taten und Wunder erinnert, die Jesus an seinen Menschen getan hat. Nicht nur die spektakulären Heilungen und Toderweckungen, vielmehr die Erweise seiner Liebe und Vergebung, die Zuwendung an die Menschen. Jesus hat uns beim Abendmahl gleichzeitig auch ein bleibendes Zeichen seiner Gegenwart hinterlassen, indem er uns sein Fleisch und sein Blut bis heute zur Speise gibt. Zeichen der Einheit mit ihm und untereinander. Damit bekräftigt er seine Verheißung: Ich bin bei euch alle Tage. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen, fährt Jesus fort. Gott als Untermieter in unserem Leben? Der Untermieter bringt etwas ein, sollte aber nicht allzu lästig werden. Ist unsere Haltung Jesus gegenüber nicht manchmal so? Dein Platz in meinem Leben ist immer da, natürlich, wenn ich in Schwierigkeiten gerate und Hilfe brauche. Sonst bleibe lieber im Hintergrund. Natürlich können wir uns auch jeden Sonntagmorgen treffen. Wenn Jesus bei uns Wohnung nimmt, dann bestimmt nicht als Untermieter. Bei ihm geht es um ein intensives Zusammenleben. Er will Mittelpunkt unseres Daseins sein. Er will uns Anleitung, Geborgenheit, Sicherheit, Liebe geben. Er spricht zu uns mit Worten der Liebe. Und Liebesworte sind machtvoll. Sie verändern das Leben. Wenn wir als Menschen, die einander fremd waren, jetzt zueinander sagen können, ich hab dich lieb, dann ist etwas Großes geschehen. Dann wird die Zusicherung des Heiligen Geistes keine leere Worthülse mehr. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn wir uns mutlos fühlen oder leer und ausgebrannt, dann sagt uns sein tröstliches Wort, ich lasse dich nicht fallen. Wenn wir äußerlich getrieben oder innerlich zerrissen sind, dann hat er die Macht, uns seine Gaben zu schenken. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, Treue, Sanftmut. Jesus spricht einerseits von seinem Fortgang und andererseits von seinem neuen Kommen. Gehen und kommen. Das sind Ereignisse, die oft bei uns Menschen mit Freude, aber auch mit Schmerz verbunden sind. Wie groß ist die Trauer, wenn ein geliebter Mensch für immer von uns geht? Wie groß ist die Freude, wenn eine teure Person nach einer Zeit der Abwesenheit wieder nach Hause kommt? Bei Jesus gehören Fortgang und Wiederkommen zusammen. Er muss durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt fortgehen, um so ganz neu bei uns anwesend zu sein. Durch sein Wort, durch die Feier der Eucharistie, durch die gegenseitige Liebe, durch das Besammensein in seinem Namen. So ist der Fortgang Jesu in Wirklichkeit nur ein neues Ankommen. Manch einer sagt, ich kann nicht mehr an Gott glauben, ich kann nicht mehr beten. Das sind zutiefst menschliche Erfahrungen. Manchmal stürzen Enttäuschungen und Verletzungen so stark auf uns ein, dass uns die Luft ausgeht. Da haben sich zwei Menschen auf den Ruhestand gefreut und dann macht ihnen der Tod einen Strich durch die Rechnung. Du hast deinen Kindern alles ermöglicht, hast auf eine steile Karriere verzichtet, alles für sie getan und nun gehen sie ihre eigenen Wege. Und du bleibst allein auf der Strecke zurück. Du spürst, ich kann nicht mehr weiter. Ich fühle mich so verlassen, so kraftlos, zusammengeschrumpft und klein. Selbst Heilige haben oft schwer unter diesem Gottesverlust gelitten. Mutter Teresa sagt einmal von sich, dass sie fürchterlich darunter leide, weil sie nicht mehr beten könne. Jesus selbst hat am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber diese Gottverlassenheit bedeutet in Wahrheit keine Lehre, sondern seine Gegenwart. Wir müssen im Leben immer wieder Abschied nehmen von unseren Vorstellungen von Gott, weil er nur so ganz neu ankommen kann in unserem Herzen. Er muss aus unseren kindlichen Vorstellungen ausziehen, damit er in unserem Erwachsensein neu ankommt. Und während wir die scheinbare Gotteslüge aushalten, die Gotteslücke, ist er in Wahrheit schon längst angekommen. Der Gott, der so kleinlich ist, dass nur die in den Himmel kommen, die regelmäßig in die Kirche gehen, der kleinere Vergehen sofort bestraft und hier nach Laune gutes Wetter schickt, musste erst einmal verloren gehen, um jetzt neu anzukommen. Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn wir Jesus in unserem Leben tun und handeln lassen, dann wird etwas ganz Neues wachsen und wir werden staunen, was ein Heiliger Geist alles hervorbringen kann. Dieser Geist will uns durchfluten. Jesus gibt sich uns selbst in seinem Geist, dem Tröster, Fürsprecher und Helfer. Wo wir dieses sein Angebot annehmen, werden wir zu erfüllten Menschen. Wenn wir uns Zeit nehmen für die Zwiesprache mit ihm, spüren wir, dass wir ruhiger werden, dass wir nicht mehr von einem zum nächsten Termin hetzen, auf der Suche nach Anerkennung und Erfolg. Dann dürfen wir die Erfahrung machen, wir haben einen Gott, der mit uns geht durch die Stürme des Lebens. Dann werden Menschen neugierig auf uns und sie entdecken, die leben ja ganz anders. Die stärken sich gegenseitig und haben ein Ziel. Die stecken andere mit ihrer Begeisterung an. Warum machen wir nicht uns gemeinsam mit ihnen auf den Weg? Jesus will uns Frieden schenken. Nicht irgendeinen Frieden. Erfahren wir doch ständig, der Frieden auf der Welt ist nur sehr bruchstückhaft. Während wir heute mit Sorgen und Entsetzen auf die Krisenherde dieser Welt blicken, wo Gewalt, Verfolgung und Elend überhand nehmen, verspricht uns Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich in euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Auch zur Zeit Jesu haben Menschen sich nach Frieden gesehnt. Aber zunächst wurden sie von ihm enttäuscht. Als Petrus den Kampf um den Endfrieden beginnen wollte, ermahnte ihn sein Meister, lass dein Schwert stecken. Das ist nicht der richtige Weg. Statt der ersehnten Friedens unter der Herrschaft des Messias erlebten seine Jünger, wie dieser Friedenskönig gewaltsam am Kreuz umkam. Erst im Nachhinein begriffen sie, dass Jesus einen anderen Frieden meint, als die Welt ihn geben kann. Was aber ist das für ein Frieden? Es ist der Friede mit Gott seinem Vater, der Friede mit unserem Nächsten. Dieser Friede macht uns gelassen angesichts der Ängste dieser Welt. Selbst der Tod wird uns nicht mehr von ihm trennen. Immer noch gibt es in dieser Welt Streit und Zank. Doch wo die Verbundenheit und Liebe das Fundament des Zusammenlebens bilden und Jesus die Kraft zur Vergebung schenkt, dort herrscht der wahre Frieden. Am Schluss unserer Bibelstelle sagt Jesus, jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Was verstehen wir unter Glauben? In unserem allgemeinen Sprachgebrauch meint ich glaube gewöhnlich, ich weiß nicht genau, ich vermute mal. Was ich glaube, ist eher ungewiss, keine sichere Sache. Sogar dann, wenn ausdrücklich vom Glauben an Gott die Rede ist, geht es fast immer nur um persönliche Überzeugungen und Standpunkte. Viele Begriffe aus der Welt des Glaubens sind heute total von ihrem ursprünglichen Gehalt weggerückt und haben als fromme Wörter ihren Sinn verloren. Sie sind genauso wertlos geworden wie alte Banknoten. Vielleicht haben wir noch Erinnerungsstücke an die D-Mark in irgendeiner Schublade liegen. Nun aber sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Er spricht vom Glauben mit Worten der Liebe. Das heißt, unser Glaube an ihn hat nichts mit einem Fürwahrhalten von irgendwelchen religiösen Weisheiten zu tun oder mit dem unklaren Gefühl, dass da über dem Sternenzelt irgendwo ein höheres Wesen wohnt. Wenn wir jemanden lieben, dann ist das ja auch nicht bloß irgendein ungewisses Gefühl. Dann werden wir alles daran setzen, diese Liebe konkret werden zu lassen und sie nicht erst für irgendwann später aufsparen zu wollen. Glaube an Jesus ist vor allem eine Liebesbeziehung. Damit ist er genau wie Liebe ein Geschenk. Genauso wenig wie echte Liebe nirgends kaufen oder verdienen können. Sie kann uns nur geschenkt werden. So wie Kinder ihre Hände auftun und empfangen. Genauso können wir unser Herz auftun und einfach von Jesus uns lieben lassen. Dann wird unser Glaube ausstrahlen auf unsere Mitmenschen durch die handfeste Lebenspraxis, die aus der Liebesbeziehung mit Jesus erwächst.
Danke Ihnen, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Wir laden Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, hier mitzusprechen in der Sendung. Ich gebe Ihnen die Hörertelefonnummer bekannt. Wenn Sie Fragen haben zu den gehörten Bibelstellen oder Fragen zu den gehörten Auslegungen von unserem Referenten aus Israel oder auch sonst einen Beitrag, der Ihnen zu den Texten oder Ideen eingefallen ist, dann melden Sie sich jetzt doch unter der 089 517 008 008. Wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, dann wählen Sie bitte die Vorwahl 0049 vorweg. Weiter geht's mit der 89 517 008 008. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, ein Lied gesungen von der Loreto-Gemeinschaft aus Österreich. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag in der Sendung Höre Israel. Wir haben die Auslegungen gehört zu Texten von der Heiligen Messe vom Sonntag durch unseren Referenten, den wir in dieser Stunde eingeladen haben aus Israel, aus Jerusalem, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Und Sie haben noch die Möglichkeit, sich hier in der Sendung zu melden und mit uns ins Gespräch zu kommen und uns Ihre Gedanken mitzuteilen oder auch Ihre Fragen. Unter der 089 517 008 008. Das ist möglich. Das ist die Hörertelefonnummer, mit der Sie sich hier einschalten können, einwählen können. Sie kommen dann hier im Studio bei mir raus. Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, in dem Lied haben wir auch gehört, eine Zeile, die in dem Evangelium auch vorgekommen ist. Der Heilige Geist, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, jeder, der in der Bibel liest, der die Heilige Schrift immer wieder zur Hand nimmt, um sich auch durch das Wort Gottes leiten führen zu lassen in seinem Leben, der wird das immer wieder feststellen, dass auch wenn unsere Bibelzeiten, Bibellesezeiten vielleicht auch trocken sind und wir manchmal denken, wir haben nichts mitgenommen, dass doch das ein oder andere Wort tiefer gefallen ist und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufsteigt und uns in Situationen weiterhilft. Ich denke dann nur an Bibelzitate wie wenn ihr vor Gerichte und Könige geschleppt werdet, dann redet ihr nicht aus euch selbst heraus, liegt euch die Worte nicht schon parat, sondern der Heilige Geist wird es euch in den Mund legen. Ich glaube, dass auch einige unserer Hörer schon diese Erfahrung gemacht haben.
Ja, gerade auch hier im Mittleren Osten erleben wir auch wieder moderne und neue Märtyrer, die sie durch die ISIS umgebracht werden. Diese Menschen, die hatten wirklich stark Strom des Heiligen Geistes in sich. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist und schwörten nicht ihrem Glauben ab und waren bereit, auch wirklich ihr Leben hinzugeben. Das kann nur aus dem Geist heraus geschehen. Deshalb müssen wir immer wieder bitten, dass wir immer wieder erfüllt werden vom Geist Gottes, dass ein neues Pfingsten auch über diese Welt geht und dass selbst diese Menschen, diese Gewalttäter, eines Tages vielleicht auch vom Geist Gottes erfasst werden, wie es auch der Saul erlebt hat und dann zu einem Paulus wurde. Darum können wir auch den Geist Gottes immer wieder bitten.
Ja, ich glaube, dass Sie auch da jetzt gerade vor Ort bestimmt auch viele Erfahrungen machen, aber auch natürlich durch Menschen, die mit Ihnen in Kontakt kommen. Ich denke, dass Sie in Israel, in Jerusalem, das ja auch ein Pilgerziel vieler Nationen ist, so wie es auch im Psalm, den Sie uns ausgelegt haben, dem Psalm 67 als erste Bibelstelle in der heutigen Sendung, wo es ja auch vorkommt, die Nationen sollen sich freuen und jubeln, die Völker sollen dir danken, oh Gott, danken sollen dir die Völker alle. Ich denke mal, Sie erleben, dass viele Nationen, viele Völker bei Ihnen im Land, auch bei den heiligen Städten vor Ort zusammenkommen. Wie läuft das ab? Läuft das alles so im Frieden in der göttlichen Ordnung ab? Gibt es Spannungen? Und ja, was können Sie da so berichten?
Ja, wir erleben das ja gerade konkret mit meiner Frau Luisa zusammen, wenn wir Pilgergruppen, Sie wissen ja, wir führen auch Pilgergruppen auf die Spuren der Bibel, auf die Spuren Jesu, und erleben wir immer wieder, wie das Heilige Land tatsächlich auch eine Gnade in sich birgt, wo Menschen, die vielleicht auseinandergehen wollten, ein Ehepaar, die gesagt haben, wir probieren jetzt noch ein letztes Mal eine gemeinsame Fahrt nach Israel, ins Heilige Land, wo sie dann diese Gnade erfahren und sagen, wir halten zusammen, wir stehen zueinander, wir stehen um unsere Kinder willen wieder zueinander. Oder Menschen, die keine Kinder wollten, sagen, jetzt haben wir Ja zum Kind gesagt, jenseits aller Karriere und jenseits aller Bedenken und anderen Möglichkeiten, die wir sonst hätten. Da erleben wir immer wieder, wie Menschen hier ins Heilige Land kommen und wirklich auch den Stück Geist Gottes erfahren an den heiligen Städten, wo Jesus in besonderer Weise gegenwärtig ist.
Das heißt auch ganz konkret, der Segen Gottes, der spürbar wird. Die Menschen tun, indem sie sich auf Wallfahrt begeben, eigentlich einen ersten Schritt neu auf Gott zu, bringen dem Herrn ganz neu auch ihre Lebenssituation, ihre Problematik, ihre Sorgen. Und Gott antwortet darauf mit seinem konkreten Segen.
Ganz genau. Und das Evangelium wird, man könnte sagen, aktualisiert an den heiligen Städten. Wir erleben es immer wieder, wenn wir in Kapernaum, in der Stadt Jesu, das Evangelium lesen, wie der Levi berufen wird von Jesus und seine Geldkiste verlässt und dann zu unserem Matthäus wird, wie das Töchterchen geheilt wird von dem Synagogenvorsteher Jairus, wo die Leute dann sagen, das Evangelium ist für uns jetzt nicht mehr ein verstaubtes Buch, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Es ist ein Stück jetzt aktualisiert in unser Leben. Es ist ein Stück unserer eigenen Erfahrung geworden. Und wenn wir dann an der Stätte sind, wo Jesus gefragt wird, wo Petrus gefragt wird von Jesus, liebst du mich mehr als diese? Und der Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann antworten wir gemeinsam mit der Gruppe, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Weil in diesem Moment Jesus die Frage an uns alle stellt, an diese Gruppe, die jetzt an diesem Ort vielleicht Gottesdienst feiert.
Das ist natürlich ein ganz besonderer Segen, der dort vor Ort auch geschenkt wird im Heiligen Land, wo auch die Bibelstellen ganz lebendig werden, denke ich mal, wenn Sie sich auf Pilgerreise zu den heiligen Städten begeben mit den Pilgergruppen. Mir ist noch eine Stelle gekommen, Sie haben Bezug genommen in dem Psalm 67 bei Ihrer Auslegung auf die göttliche Ordnung. Das ist eine neue Weltordnung und so konträr der Ordnung, dieser menschlichen Ordnung, die wir uns zurechtlegen oder die wir auch in unserer Umgebung immer wieder antreffen. Dieser Bezug auch zur Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, die Sorge um das gemeinsame Haus, wo sie auch ganz konkret die Sorge um die Umwelt, um die Natur, ja, uns auch da ein bisschen einen Einblick gegeben haben. Wie könnte das Ihres Erachtens konkret ausschauen?
Ja, Jesus hat uns ja diese neue Weltordnung ans Herz gelegt in seiner Bergpredigt. Wenn wir das ernst nehmen würden, dann hätten wir auch Ehrfurcht vor der Schöpfung. Nicht Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt und verkündet alle Kreatur das Evangelium. Das heißt auch der Schöpfung das Evangelium verkünden. Das heißt auch der Schöpfung gegenüber mit Ehrfurcht begegnen. Und das wäre die neue Weltordnung, die Jesus uns gezeigt hat. Ich hatte einmal die Möglichkeit, ein Interview zu machen mit einem jüdischen, einem Rabbiner, mit Pinyas Lapid.
Ah ja.
Vielleicht auch bekannt. Und wir sprachen damals in Augsburg über die Bergpredigt. Und er sagte, wenn ich das noch mehr sehen könnte, dass die Christen die Bergpredigt ernst nehmen würden, wie sie ihre Steuerbestimmungen ernst nehmen und die Verkehrsschilder auf ihren Straßen, dann wäre für mich der Beweis angetreten, dass mit Jesus die neue Weltordnung angebrochen ist und ich würde mich auf der Stelle taufen lassen. Mhm. Das ist eine unwahrscheinliche Provokation und das ist eine Provokation an jeden von uns, diese neue Weltordnung wenigstens in unserem kleinen Umwelt aufleuchten zu lassen. Nicht, wenn Jesus sagt, selig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gerade hier in diesem Land, wo der Friede so eine Mangelware ist, wo hier alle sich grüßen, die Juden grüßen sich mit Shalom und die Palästinenser grüßen sich mit Salam Aleikum. Friede, Friede mit euch. Aber welchen Friede meint Jesus? Es ist der Friede, der in dem Wort Shalom auch bezahlen drinsteckt. Das Wort Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Und in dem Wort Salam steckt das Wort Vertrauen drin. Und wenn wir diese beiden Worte auf die beiden Völker übertragen, Vertrauen und soziale Gerechtigkeit, hätten wir Frieden hier in diesem Land. Sie sehen also, was auch eine Sprengkraft, eine unwahrscheinliche Aktualität in der Bergpredigt schlummert. Wir müssen es nur anwenden. Was nützt mir ein Rezept, wenn ich den Kuchen nicht backe? Dann habe ich nur das Papier vor mir. Ich muss das Rezept anwenden. Und das ist das, was eben auch so provokativ Pinchas Lapid mir damals sagte.
Wenn ich es jetzt noch ganz konkret persönlich fragen darf, jetzt am Ende der Sendung, Herr Dr. Fleckenstein, wie versuchen Sie das, was Sie jetzt gesagt haben, persönlich in Ihrem Leben umzusetzen? Es ist doch ein Riesengeschenk, dass Sie mit Ihrer Frau Luisa vor Ort leben dürfen im Heiligen Land und da auch ja ein Stück weit Friedensstifter sein dürfen. Wie versuchen Sie das konkret im Alltag?
Ich versuche einfach in jedem Menschen, und das versuchen wir beide auch, in jedem Menschen ein Kind Gottes zu sehen. Jeder Mensch ist von Gott ganz persönlich geliebt, egal was für ein Gesicht er hat, wie er mir jetzt begegnet, dass wir, ich sage auch immer wieder, wir werden niemandem den Gefallen tun, ihn zu hassen. Niemandem den Gefallen tun, mit Gewalt zu reagieren oder auch mit Worten, wenn man angepöbelt wird. Das wollen wir nicht. Und in jedem Menschen ein Kind Gottes zu sehen und dann ergibt sich von selbst eine neue Beziehung zu jedem Menschen, dem wir jeden Tag begegnen.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen herzlich auch für Ihr persönliches Zeugnis und nochmal Bezug jetzt auf dieses Buch, was ich am Anfang der Sendung erwähnt habe. Noch weitere spannende Bücher sind in Ihrer Regie entstanden und diese können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne beim Hörerservice erfragen. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer von unserem Hörerservice von Radio Horeb bekannt. Dies ist dann ab Montag ab 9 Uhr wieder für Sie da. Sie können übrigens dort auch die heutige Sendung Höre Israel bestellen auf CD. Der Hörerservice, die Telefonnummer lautet 08328 921 110. Sie haben auch die Möglichkeit, wie immer, die Sendung nochmal in unserem Nachtprogramm morgen früh um 5 Uhr zu hören oder Sie besuchen unsere Homepage unter www.horeb.org und können sich dort einen Mitschnitt herunterladen. Herr Dr. Fleckenstein, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben für unsere Hörer. Wir haben uns jetzt bereitet für den kommenden Sonntag. Ganz liebe Segensgrüße natürlich auch ins Heilige Land. Würde mich freuen, wenn Sie jetzt mit unseren Hörern gemeinsam noch ein Abschlussgebet beten. Vielleicht auch in dem Hinblick, dass wir ja uns alle immer wieder neu auch bemühen und uns neu öffnen für die Gaben des Heiligen Geistes und uns selber auch erneuern lassen in der Kindschaft Gottes.
Herr Jesus Christus, du hast uns bei deinen Abschiedsreden den Heiligen Geist versprochen, den Geist der Liebe und des Verzeihens, den Geist der Zuwendung an unsere Mitmenschen. Dein Fortgehen aus dieser Welt bedeutet gleichzeitig ein Wiederkommen, denn durch die Eucharistie, durch dein Wort, durch unsere gegenseitige Liebe dürfen wir immer wieder deine Gegenwart neu erfahren und in jedem Menschen ein Kind Gottes sehen. Gib uns die Kraft, dass wir dich täglich in unserem Leben neu ankommen lassen, damit dein Heiliger Geist uns durchflute, durch die Stürme des Lebens und ausstrahle auf andere Menschen aus unserer Liebesbeziehung mit dir. Amen.
Amen. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Silberhorn.